Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chili und Balsam, dem Podcast für alle Menschen, die in der Filmvorbereitung aktiv sind. Ich bin Julia und heute bei uns zu Gast ist Nils Wiese. Nils ist Pastoralreferent in der katholischen Hochschulgemeinde Düsseldorf. Nils, ich freue mich, dass du wieder hier bist.
Ja, und das Schöne ist, im Gegensatz zum letzten Mal habe ich diesmal auch einen ordentlichen Kaffee gekriegt, ja? Also insofern hat sich das schon mal gelohnt.
Ja, das haben wir wirklich vermisst. Jetzt Sprüche dieser Art. Ich erkläre mal eben das wieder. Nils war schon mal hier. Wir hatten allerdings ein kleines technisches Malheur. Ich möchte es nicht weiter ausführen, denn es ist etwas unangenehm und peinlich.
Und Entschuldigung, ja. Das klingt jetzt so, als ob irgendwas Verruchtes passiert wäre. Ich möchte das nur mal sagen, ja. Also, es war nur die Technik. Also, uns trägt hier keine Schuld, oder?
Nein, es war nur die Technik. Denn am Ende des Tages hat nur der Laptop den Ton aufgenommen. Und das möchten wir erfahrenen Podcast-HörerInnen nicht zumuten. Es war einfach nicht hörbar.
Deswegen ist der Kollege von der Technik auch nicht mehr da, ne? Ist mir schon aufgefallen, ja. So schnell geht das hier.
Bitte, Robert, nimm es nicht persönlich, ja?
Wo auch immer du gerade arbeitest.
Ist ein bisschen kalt, aber sonst gefällt mir Alaska eigentlich ganz gut. Danke der Nachfrage.
So, Nils, schön, dass du da bist. Mensch, hör mal, du bringst mich hier völlig aus dem Kontext. Also, was wollte ich denn jetzt sagen?
Du wolltest mich vor allem begrüßen.
Ich wollte dich begrüßen.
Ja.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den Weg hier nach Köln gefunden hast. Falls ihr euch gefragt habt, wo wir hier eigentlich aufnehmen, wir nehmen auf im Krux in Köln. Vielen Dank, dass wir hier die Technik nutzen dürfen. Und wir wollten das, was Nils uns erzählt hat beim letzten Mal, nicht der Welt vorenthalten. Deswegen haben wir dich noch einmal eingeladen, weil wir das so wichtig gut fanden, was du erzählt hast. So ein bisschen was für dein Ego hier.
Balsam für die Seele ist doch auch irgendwie der Titel dieses Podcasts.
Ja, ganz,
ne?
Genau.
Balsam und irgendwas, ne?
Ja. So ist es. Chili und Balsam. Mhm. Was das für dich heißt, werde ich dich später fragen. Warum wir dich eingeladen haben, sag ich gleich. Zu Beginn haben wir ein paar Fragen zum Kennenlernen. Mhm. Ich würde dich bitten, dass du die einfach beantwortest, nachdem ich sie genannt habe. Was war das Erste, woran du heute Morgen gedacht hast?
Dadurch, dass meine Frau gerade in Japan ist, habe ich als Erstes daran gedacht, ich muss den Kater füttern, das Klo sauber machen und dem neues Wasser hinstellen. Denn ich schlafe etwas länger als meine Frau. Das heißt, ich hatte schon so einen kleinen Protestierer vor der Tür stehen. Das muss dann ganz schnell gehen, ja.
Okay, und wie ist das so mit einem tierischen Mitbewohner?
Ja, man lernt so, dass man dann doch schrittweise in der Hierarchie ein bisschen nach hinten rutscht, ja.
Das ist auch eine Lern- und Lebenserfahrung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Nächste Frage, wo wir gerade bei Tieren waren. Wir stellen uns die Situation im Zoo vor. Wenn deine aktuelle Stimmung ein Tier wäre, welches wäre es?
Der Pavian.
Könntest du sagen, warum?
Ja, wir haben ja schon, das habt ihr ja jetzt nicht mitbekommen, da die ihr das gerade hört. Wir sind ja wirklich guter Stimmung. Ja, man könnte sagen, wir hätten getrunken, aber es war nur Latte Macchiato.
Ja, ich hatte einen normalen Kaffee quasi.
Wobei ich auch nicht weiß, was die Agnes da reingetan hat. Ja, die war da ziemlich lange an dieser Maschine am Gang und ist auch immer wieder nach hinten gegangen. Das habe ich schon beobachtet, ja.
Diese Unterstellungen hier, ja, ich merke das schon. Ja, die Agnes kann auch nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Aber die hat noch gar nicht gesagt, was diese Geste bedeutet. Mikro, lauter, leiser.
Sie gibt uns hier professionelle Ansagen. Mensch, okay. Nils. Ja. Okay, weiter im Text. Welches Buch, welchen Film würdest du am liebsten erneut zum ersten Mal lesen oder schauen?
Boah, das ist schwierig, weil ich bin ein leidenschaftlicher Leser und ein leidenschaftlicher Filmgucker. Ich habe auch eine große Bibliothek, sowohl an DVDs wie an Büchern. Also ganz toll fand ich Joyland von Stephen King. Also es ist kein klassischer Stephen King, man denkt ja immer dieser Horror. Aber eigentlich ist es eigentlich der Autor für Coming of Age. Das ist auch nicht dick, ne? Also die dicken Dinger bei Stephen King sind meist richtig schlecht. Mhm. Das kann ich echt empfehlen, weil das kann man auch wirklich gut runterlesen. So eine Krimi-Geschichte, ein bisschen Coming of Age. Und bei Filmen, Lost in Translation finde ich großartig, weil ich auch ein großer Bill Murray-Fan bin. Alles mit Bill Murray.
Ja.
Der Mann ist großartig. Auch wenn er, glaube ich, im Moment in so einer kleinen Krise ist, habe ich gehört. Ja, muss man, glaube ich, anstandshalber sagen. Mhm. Me Too und so.
Ja. Die nächste Frage. Was war dein allererster Job?
Sowas Legales, Richtiges mit Steuern zahlen oder so 5 Euro auf die Hand oder 5 Mark auf die Hand?
Ja, 5 Euro auf die Hand.
Wollte schon sagen, weil der erste richtige Job, in dem bin ich noch immer. So, man hat mich noch nicht entlassen. Kann sowieso auch nur werben für den pastoralen Dienst. Die suchen Leute, habe ich gehört. Ich habe tatsächlich, ich kann es mir kaum vorstellen, ich habe Hausaufgabenhilfe gegeben. Das war noch in den 90ern, vor allem in Mathe und Englisch, zwei Fächer, die ich überhaupt nicht konnte.
Ja.
Aber die beiden jungen Mädels, bei denen ich war, oh Gott, hoffentlich hören die das nicht. Also wir haben uns niveautechnisch, glaube ich, da ganz gut getroffen, ja.
Okay,
ja.
Gut. Ja, wir hoffen einfach, dass sie die Schullaufbahn gut weiter durchschritten haben.
Ja. Oder vielleicht machen sie demnächst hier auch die Technik im Krux. Man weiß es nicht. Man wird sehen bei der dritten Aufnahme, wenn ich wieder komme. Ich bin gespannt.
Liebe HörerInnen, das haben Sie jetzt nicht gehört. Und die letzte Frage.
Ja.
Ja, ich wollte dich. Wolltest du
noch was?
Okay. Die letzte Frage. Wann wurdest du gefirmt und was war dein Highlight bei deiner Firmung?
Das weiß ich noch ziemlich genau. Das war im November 1996 in meiner Heimatpfarrei Herz Jesu in Düsseldorf-Derendorf. Damals hieß der Weihbischof noch Friedhelm Hofmann. Ist schon alles ein bisschen her. Und die wichtigste Erinnerung, also ich kann mich auch noch an die Firmung selbst erinnern, aber die wichtigste Erinnerung war, und ich glaube, Julia, du kennst die Geschichte, ein halbes Jahr vorher ist meine Oma gestorben. Und ja, wie das so klassischerweise bei Omas so war oder ist, ich weiß nicht, man kennt das ja, Firmling, ich moch's für meine Oma, das war jetzt bei mir nicht unbedingt der Fall, aber meine Oma war das sehr wichtig. Und weißt du, die ist am 1. Mai des Jahres gestorben, kann ich mich noch gut dran erinnern, weil es war der erste relevante Tod in meinem Leben. Und dann war nach der Firmung, waren wir essen, so in so einem kleinen, in so einer kleinen Eckkneipe. Und meine Tante gab mir dann einen Brief und da sagte sie, das wäre deiner Oma heute wichtig gewesen. So. Und das war der letzte Gruß meiner Oma, den habe ich heute noch, den Brief.
Ah, schön. Eine nachhaltige und bleibende Erinnerung.
Auf jeden Fall, ja.
Nils, danke für die Beantwortung dieser Fragen. Jetzt kommen die nächsten zu dem Thema, für das wir dich eingeladen haben. Existenzielle Krisen und Glauben oder auch Glaubenskrisen. Du bist als Pastoralreferent in der KHG, Katholische Hochschulgemeinde in Düsseldorf, aktiv und hast viel mit Studierenden zu tun in der Beratung. Da hast du dich drin fortgebildet. Und wir vermuten, dass die Studierenden auch mit existenziellen Fragen zu dir kommen. Vielleicht können wir zuerst darauf schauen, also wie tangiert das Thema deine Arbeit vor Ort? Und wie hast du das Thema in der Firmenvorbereitung aufgegriffen oder welches Thema spielt das Existenz?
Ist natürlich eine große Frage. Ich würde mal erstmal so sagen, damit alle eine Vorstellung haben, was ich gerade so aktuell, damit man das ein bisschen einordnen kann, mit wem ich zu tun habe. Weil Studierende ist natürlich ein großer Begriff, auch alterstechnisch. Das geht schon bei 17 Jahren los, durch G8 einfach. Also da ist man, glaube ich, schon, nee, da ist man sehr nah am Firmenalter, kommt immer ein bisschen drauf an, wie gefirmt wird. Wobei ich schon ein Verfechter bin von zu sagen, je später, desto besser. Mit der Firmung kann man vielleicht auch noch drüber reden. Also ich halte Firmung mit 13, 14 nicht für so sinnvoll. Und das geht dann in der natürlich, ne, Studierende sind auch manchmal ein bisschen älter, aber die Kerngruppe ist eigentlich so Anfang, Mitte 20, die kommen in die Beratung. Und bei mir sind es vor allem zwei Formen von Beratung. Das eine ist die Sozialberatung, eher eine Fachberatung. Also die kommen, wenn finanzielle Probleme da sind und können auch finanzielle Hilfe bekommen. Und das zweite, und das betrifft jetzt eher unseres hier, ich habe mich noch fortgebildet in personenzentrierter Gesprächsführung und Beratung. Und das heißt, ich biete, und das habe ich dort eigentlich auch ausgebaut, biete eine psychosoziale Beratung an. Studierende können kommen mit all den Nöten und Sorgen, die sie haben. Manchmal kommen sie einmal, aber viele treten auch in einen Prozess ein der Beratung, weil existenzielle Themen, das sagt der Begriff ja schon, da geht es um die Existenz, da reichen 60 Minuten nicht. Und meine Erfahrung, um die Brücke zur Firmung zu schlagen, ich habe damals, wir kommen, glaube ich, später noch auf das Konzept, was ich damals entwickelt habe und umgesetzt habe. Ja. Da habe ich vor allem mich um die Begleitung der Glaubensbegleiterinnen und Glaubensbegleiter gekümmert. Und das waren auch junge Leute. Und meine Aufgabe als Hauptamtlich habe ich darin gesehen, diese zu begleiten in ihrem Leben, in Glaubensfragen, damit die gute Begleiterinnen und Begleiter werden können für die Firmlinge. So. Und ich meine, bei Firmung, wenn es nicht um Existenzfragen geht, dann kann man es auch bleiben lassen. Also das ist für mich ganz wichtig. Jede Firmenvorbereitung scheitert, wenn sie sich nicht darum kümmert. Deswegen war eine meiner ersten Maßnahmen, alle Bücher wegzuwerfen, die es so gibt. Das ist auch mein großer Appell, den will ich wieder in die Welt. Schmeißt diese verdammten Mappen weg. Mhm. Schmeißt sie weg, weil kein Mensch passt in eine Mappe rein. Das ist auch für mich in der Beratung so wichtig. Ja, ich bin ausgebildet und fortgebildet. Und weil ich das bin, weiß ich, dass ich in jede Beratung, in jedes Gespräch reingehe mit dem klaren Gedanken, ich habe keine Ahnung von dir, aber ich habe Spaß, dich kennenzulernen. Mhm. Und das könnte auch ein Motto sein für eine gute, gelungene Firmenvorbereitung. Mhm.
Ja, du sagst das gerade so schön. Ich kenne dich nicht so. Das hat ja auch was von, ich gehe völlig unvoreingenommen in dieses Gespräch rein. Ich packe dich nicht in eine Schublade. Eventuelle Scheuklappen, die ich habe, lege ich weg. Und das ist ja ein absolut wertschätzender Umgang, eine absolut wertschätzende Haltung. Und ich glaube, dass das auch in der Beratung oder auch in der Firmenvorbereitung wirklich verändern kann.
Ja, weil das ist der Game Changer, ne? Das ist der Türöffner. Ich bin auch darin ausgebildet, ich habe auch welche in der Begleitung, die zum Beispiel an verschiedenen Formen von depressiven Störungen, Borderline oder sonst wie leiden, die dann bei mir auch in den längeren Beratungsprozess logischerweise sind. Da sehe ich jetzt nicht, ach, da kommt wieder mit ihrer Depression oder so etwas. Nein, das ist natürlich ein Teil dieser Persönlichkeit, sondern ich sehe diesen Menschen. Ja, das klingt so einfach und ist gleichzeitig so schwierig, weil ich natürlich auch, also ich habe natürlich meine Schublade, ist doch völlig klar. Mhm. Ja, das ist völlig klar. Und darum geht es ja, nicht so tun, als hätte ich keine, sondern zu wissen, dass ich welche habe und die zu kennen. Das heißt, in einer guten Beratung bin ich ganz da bei dir, nur du zählst, wie jetzt gerade auch im Podcast, ne? Du bist mein Gegenüber. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich komplett zähle, also mit all dem, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Ja, so. Und das ist ehrlich. Und dann kommt man miteinander ins Geschäft. Wenn ich aber da sitze und schon eine Idee habe, wer du eigentlich sein solltest und was du tun solltest, dann bist du völlig egal. Und dann funktioniert es nicht. Mhm. Ja, also wenn ich da sitze und sage, die Firmlinge müssen jetzt aber Punkt, 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 scheitert das.
Du hast gerade schon Firmung angesprochen. Im besten Fall spricht man in der Firmenvorbereitung über den Glauben. In welchem Verhältnis stehen deiner Meinung nach Krise oder Krisen und Glauben?
Ja, ich würde es auch nochmal ergänzen. Glaube und Leben. Mhm. Ja, ich drücke es mal so, wenn das gehört zusammen. Ja? Also natürlich ist der Glaube, ich bin ja auch ein theologisch interessierter Mensch und auch da habe gerade meine Doktorarbeit beendet. So. Also das ist für mich auch, also ne, der Inhalt ist wichtig. Also ich sitze jetzt hier nicht und sage, der Inhalt ist irrelevant. Das ist total wichtig. Also wenn die Firmenvorbereitung, der Inhalt austauschbar ist mit, was weiß ich, könnte auch eine Greenpeace-Nummer sein oder eine UNESCO-Nummer, ist auch alles gut und wichtig, dann brauche ich einen Firmenkurs nicht. Also der Inhalt ist total wichtig. Aber der korrespondiert ja oder muss korrespondieren mit dem Leben dieser Menschen. Gegnen. Also ich hatte jetzt am Sonntag nochmal eine Diskussion nach dem Gottesdienst in der KG mit einigen jungen Leuten. Da ging es darum, dass auch welche so Erfahrungen gemacht haben mit anderen, die auch glauben, die für die es wichtig ist, so Leitlinien im Leben zu haben. Ich würde es mal so formulieren. Und dann kann ich sagen, ja, kann ich total verstehen. Naja, aber wir als Christen glauben nicht an Leitlinien, sondern wir glauben an eine Person. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Deswegen gehört dieses Glauben Leben, Glauben, Existenz untrennbar zusammen.
Die Lockdown-Zeit ist ja jetzt mehr oder weniger vorbei. Wir müssen keine Masken mehr tragen. Es geht alles mehr oder weniger wieder seinen Gang, zumindest so, wie es möglich ist. Hast du das Gefühl, dass Corona mehr Krisen ausgelöst hat?
Ja, also bei jungen Leuten definitiv. Das zeigen ja auch die ersten Studien. Ne? Das kann ich durchaus sagen. Und zwar, ich habe im Herbst 2020 in der katholischen Hochschulgemeinde angefangen. Vorher war ich 12 Jahre als Seelsorger in Solingen in Pfarrgemeinden tätig. Man muss ehrlicherweise sagen, also das klingt jetzt ein bisschen böse, aber es ist so, in Pfarrgemeinden findet Einzelseelsorge nur sehr begrenzt statt. Einfach weil ganz viele andere Themen da sind. Also wer einen Firmenkurs managt, der weiß, da ist auch viel Verwaltung und so weiter. Ich habe jetzt den Luxus, deswegen liebe ich auch das, ich habe auch vorher das geliebt, was ich gemacht habe, aber ich glaube, ich würde nicht mehr zurückgehen. Weil ich jetzt den Luxus habe, ich habe Vollzeit für die Leute. Ich habe Vollzeit für die Leute. Und weil ich die Zeit für die Menschen habe, habe ich viel gelernt. In der Lockdown-Zeit waren, ich sag mal, lebenspraktische Fragen im Vordergrund. Viele zum Beispiel haben so ihre Nebenjobs verloren, weil Gastronomie, Messebau etc. fand nicht statt. Das heißt, da ging es ganz um ganz praktische Fragen, wo kriege ich mein Geld her? Ja? Wenn ich diese Fragen habe, dann treten andere Fragen erstmal in den Hintergrund. Eine Ausnahme gab es in meinem Bereich, und zwar, das betrifft die sogenannten international Studierenden. Das sind also Studierende aus dem Ausland, aus dem Nicht-EU-Ausland. Weil die haben etwas erfahren, was alle anderen später leider nachholen mussten, nämlich das Gefühl der Einsamkeit. Die haben keinen Kontakt mehr mit ihren Familien haben können in ihrer Heimat, die konnten nicht zurückfliegen. Das habe ich damals erlebt. Seit dem Winter 2021/22, also wo die Lockdowns endeten und der Präsenzbetrieb wieder die Normalität zurückkehrte, seitdem habe ich einen deutlichen Zuwachs in den Psychosozialberatungen, weil die jungen Leute oft sehr überfordert waren und sind, dass auf einmal alles wieder gehen soll. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das trifft ja auch jeden, mich ja auch. Ich bin jetzt Anfang 40, ja? Das heißt, ich bin so halbwegs gefestigt, glaube ich, in meinem Leben und in meiner Existenz. Aber wenn man in diesem Lebensalter ist, in dem man alles zum ersten Mal erlebt. Und dann geht das nicht. Und auf einmal geht alles. Mhm. Und es muss alles gehen. Dann taucht auf einmal ein Thema auf, mit dem ich es sehr viel zu tun habe, nämlich das Thema Einsamkeit. Mhm. Mein Eindruck ist, dass viele junge Leute im Moment einsam sind. Das heißt nicht, dass sie alleine sind. Man kann auch einsam sein im Raum voller Leute. Mhm. Und das ist etwas, was mir im Moment viel begegnet. Und ich glaube, in dieser Phase kann man da auch gut in einem Firmenkurs einen Blick drauf werfen. Mhm.
Siehst du in der Beratung, wenn es beispielsweise um das Thema Einsamkeit geht, einen Unterschied zwischen jungen Männern und jungen Frauen? Weißt du, wie das da statistisch vielleicht ist oder aus deiner eigenen Erfahrung?
Ja, es ist natürlich so, ich berate vor allem Frauen. Mhm. Ja, weil Frauen vor allem in die Beratung kommen. Es kommen auch vereinzelt Männer. Ich habe so Theorien, warum das so sein könnte. Ich glaube, dass da noch so gewisse Klischees irgendwie im Kopf so drin sind. Ich glaube, dass Frauen eher auch auf sich achten, als Männer das tun. Ich kann jedem nur raten, dazu in Beratung zu gehen. Ich bin das auch. Da ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Und es kommt noch was hinzu. Ich glaube, das Thema muss man schon auch ansprechen. Ich bin seit über 10 Jahren auch tätig in der Schulung und Begleitung beim Thema Prävention von sexualisierter Gewalt. Mhm. Das hat stark zugenommen. Meine Theorie ist ein bisschen, ja, viele junge Leute haben nach den Lockdowns versucht, vieles auf einmal nachzuholen. Und da ist es, und das erlebe ich in meiner praktischen Arbeit immer wieder in der Beratung, dass junge Frauen mir berichten davon, dass Männer übergriffig sind. Alkohol spielt eine Rolle und so weiter. Das ist schon etwas, was zugenommen hat, ja. Mhm. Und jetzt bin ich auch ein Mann. Ne? Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn junge Frauen zu mir kommen und mir davon berichten. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Und daher weiß ich auch, wie viel Überwindung es kostet und manchmal auch, wie viel Zeit es auch einfach dauert, jemanden zu treffen, mit dem man ehrlich darüber reden kann. Mhm.
Wenn wir jetzt in der Thematik bleiben, aber rüberschwenken zur Firmenvorbereitung, würdest du sagen, man sollte da als Firmenverantwortlicher für Jungen oder für junge Männer etwas Besonderes anbieten?
Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht direkt auch gleich in so einer Gender-Debatte drin. So, da muss man heutzutage auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Sonst kriegt er ganz viele Zuschriften. Tatsächlich habe ich das mal in der Firmenvorbereitung gemacht. Das ist lange her. Ich weiß gar nicht. Julia war damals eine Glaubensbegleiterin bei mir, also meine Gesprächspartnerin. Ich weiß nicht, ob du damals schon dabei warst. Ich habe damals in einem Firmenkurs mit einem befreundeten Handwerker was angeboten, wo sich Jungs auch nochmal, oder jeder, aber es waren dann vor allem Jungs, die sich gemeldet haben, eher handwerklich betätigt haben. Mhm. Und das war ein guter Zugang. Nun muss ich gestehen, dass die Schwierigkeit manchmal ist, jemanden zu finden, der da kompetent ist in dem Bereich. Denn es gibt eine, schon ganz lange her, aber von Paul Zulehner, von einem Theologen, gibt es eine wunderbare Männerstudie bei Männern in der Kirche. Also Männer, die aktiv sind in der Kirche, und die Studie ist jetzt schon 25 Jahre alt, aber ich glaube, im Kern trifft sie noch immer. Und die Aussage dahinter ist, naja, auch die Männer in Kirche, die sich engagieren, sind entsprechend nicht unbedingt diesem typischen Männerbild. Mhm. Ja, so. Ne, also im Kopf fällt mir immer ein, ne, die lieben Priesterkollegen, die mal ganz begeistert sind, wenn sie zum KfD Kaffee trinken, als einziger Mann anrauschen. So, ne, also so, nur mal, ne, das sind alles Klischeebilder im Kopf. Aber ich glaube, das Männliche, was das auch immer ist, sollte auf jeden Fall auch in der Firmenvorbereitung auftauchen. Und das ist nicht unbedingt immer eine Geschlechterfrage. Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich vom Typ her eher viele weibliche Anteile, glaube ich, habe. So. Also mal ein Beispiel. Also bei uns zu Hause bin ich derjenige, die ganze Zeit quatscht. Jetzt kann man sagen, das ist doch nicht so eine Frauen, ne, das wäre ja irgendwie ein Vorteil, dass Frauen immer so viel reden. Aber es gibt ja so Attribute, die irgendwie zugeschrieben werden. Und ich glaube, das sollte sich auch gut verteilen. Mhm. Oder anderen Bereichen. Man sieht es ja auch in der Pädagogik. Ich habe auch lange mit Kitas gearbeitet. Ja, dass die Kitas immer ganz glücklich sind, wenn es auch einen Erzieher gibt. So als männliches Gegenüber. Mhm. Und ich glaube, das hat auch was. Ohne dass ich jetzt sage, der Mann steht für das und die Frau steht für das und nur Männer können das und Frauen können das, ist ja Quatsch. Ja. So, ne? Das ist Blödsinn. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, wäre ja. Mhm.
Ja. Da kommt mir gerade noch der Gedanke dazu. Wir sprachen ja gerade schon von Schubladen so oder von Klischees. Ich glaube, dass es wichtig ist, da in gewisser Hinsicht Aufklärung zu leisten und zu sagen, ja, es gibt diese Schubladen, was du auch sagtest, aber diese Schubladen nebeneinander existieren können, aber dass wir vorurteilsfrei darüber reden. So.
Ja, erstmal der Schritt vorher zu sagen, ich akzeptiere, dass ich in Schubladen denke. Mhm. Das ist auch völlig okay. Das tut jeder, wer das behauptet, der würde das nicht tun. Das ist Quatsch. Mhm. Ja? Weil der sagt ja dann schon im Prinzip, meine Schublade ist die, dass es keine Schubladen gibt bei mir. Mhm. Ja, also, ja. Ne, so. Nein, das ist auch okay, aber die transparent zu machen, ja. Das ist wichtig. Mhm. Und da kann ein Firmenkurs ein guter Ort für sein. Aber nicht bitte, auch das jetzt mein Appell, das ist wie schlechte Fürbitten. Schlechte Fürbitten haben irgendwelche moralischen Untertöne. Man sollte oder wie, wo ich immer denke, boah, der liebe Gott, der wird mit echt viel belästigt, was man selbst so auch abräumen könnte. Mhm. Ja, das gilt auch, ne, in diesem Fall. Also nicht so nach dem Motto, erhobener Zeigefinger, sondern wir sind alle Lernende.
Ja. Wir machen mal dieses Thema für einen Moment zu. Und gehen zur Firmenvorbereitung über, die du als Pastoralreferent in Solingen verantwortet hast. Du hast von den GlaubensbegleiterInnen gesprochen, die bei dir einen großen Fokus hatten. Kannst du da was zu erzählen, warum du eben deinen Fokus so auf die GlaubensbegleiterInnen gelegt hattest?
Ja, da muss ich vielleicht kurz, ich will jetzt nicht weit ausholen, dann werden die Leute gelangweilt, man kann ja skippen. Ja, man muss jetzt sagen, ich bin in die Firmenvorbereitung hineingeraten, weil es einen personellen Wechsel im Team gegeben hat. So ist es ja oft vor. Ne? Das ist ja auch ein Drama bis heute, dass bei hauptamtlichen Teams nicht nach Talenten und Neigungen gesucht wird, sondern da geht einer, der Neue, der übernimmt dann halt die Arbeitsfelder. So ein Schwachsinn. Also da kann ich echt nur sagen, so ein Quatsch. Ja, so. Und also wie gesagt, ich habe damals den Erstkommunionkurs verantwortet und eine Kollegin ging mitten in einem Kurs, die wechselte die Stelle und musste ich den auch übernehmen, den Kurs. Kann ich auch nur zu raten, sollte man nicht machen, das ist ein bisschen viel, Erstkommunion und Firmenpastoral parallel. Und dieser Kurs war ganz klassisch aufgestellt. Es gab Katechetinnen, die das schon sehr lange gemacht haben, die auch mit viel Herzblut da rein Es gab die wöchentlichen Gruppenstunden, die irgendwo isoliert zu Hause oder im Pfarrheim stattfanden. Es gab eine Mappe. Und meine Verantwortung war quasi einmal im Monat ein Austauschtreffen mit diesen Katechetinnen. Katecheten, die Firmlinge habe ich ja nie gesehen, weil ich war ja nicht in diesen Gruppenstunden. So, und diese Katechetenrunden sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil es waren eigentlich alles Krisentreffen. Weil viele der ehrenamtlichen Kolleginnen damals berichteten, dass sie einfach Schwierigkeiten hatten, an die Jugendlichen heranzukommen. Sie fühlten sich isoliert, ne? Donnerstagnachmittag alleine im Pfarrheim, keiner ist da, wenn irgendwas ist. So. Und ich merkte auch, ja, bei der Umsetzung dieser Gruppenstunden, die vorgegeben waren, gab es durchaus Schwierigkeiten. Es passte nicht immer alles zueinander, entweder zu den Jugendlichen nicht oder zu den Katecheten nicht. Dann habe ich etwas Radikales gemacht. Ich glaube, ich würde es heute anders machen, wertschätzender, auch wenn es inhaltlich genau richtig war. Ich habe nach diesem Firmenkurs alle diese Katechetinnen verabschiedet. So. Das haben auch manche mir nachgetragen, das kann ich total gut verstehen. So. Und habe das Konzept komplett umgeworfen, indem ich erstmal gesagt habe, ich setze ausschließlich auf junge Leute in der Glaubensbegleitung, habe es auch bewusst so genannt, Katecheten sind Glaubensbegleiterin, Glaubensbegleiter. Ne? So, aber wir wollen uns jetzt nicht über die Sprache streiten, aber mir war das klar, dass es deutlich wird, worum es geht, nämlich um die Begleitung. Das heißt, ich habe junge Leute angesprochen, die damals in den Pfarrgemeinden schon aktiv waren, als Ministrantin, als Pfadfinderleiter, egal. Oder jeden, den ich gegriffen habe. Mir ging es auch nicht darum, oh, ich brauche jetzt 8. Ich habe jeden genommen, der Bock hatte. So. Und habe dann diese wöchentlichen Gruppenstunden auch ad acta gelegt und es gab monatliche Halbtagesgroßtreffen, wo alle zusammenkamen. Es gab ein Workshop-Konzept, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, mega kreativ, aber mir war wichtig, alle sind zusammen und es gab keine festen Gruppen. Das heißt, die Jugendlichen konnten jeweils nach Neigung auswählen, was man macht. Und das hatte den Vorteil bei diesen monatlichen Gruppentreffen. Ich war dabei, ich kannte die, aber meine Rolle war nicht, ich habe keinen Workshop geleitet. Das waren die Glaubensbegleiter und Glaubensbegleiter und die hatten auch meine volle Rückendeckung. Aber die habe ich begleitet. Und das Coole an diesem Konzept war, das ist wie so ein positives Schneeballsystem geworden. Als ich dann ging vor 3 Jahren, waren irgendwie, keine Ahnung, über 30 Glaubensbegleiterinnen und Glaubensbegleiter da. Es gab ganz viele über die Jahre hinweg, die waren vorher kirchlich überhaupt nicht gebunden. Die haben darüber einen Zugang zur Kirche gefunden. Die haben das dann 2, 3 Jahre gemacht. Dann haben sie in den Rucksack gepackt und sind weitergezogen. Ich habe auch immer ein bisschen darauf geachtet, dass es weitestgehend eine Fluktuation gab. Auch das ist wichtig. Es gibt auch welche, die können auch mal ein bisschen länger bleiben, weil sie auch so einen Ort brauchen. Das finde ich ist auch ein Stück Seelsorge. Aber als Hauptamtliche muss man lernen, auch Leute zu verabschieden. In der Jugendpastoral ist es nicht gut, wenn Leute da 15 Jahre rummischen. Das ist nicht gut. Und ich habe gemerkt, das war ein so tolles Konzept, das damals sehr gut funktionierte. Wir haben keinen Rückgang an Firmlingszahlen, ganz im Gegenteil. Wir haben eine Steigerung auch in Teilen gehabt, erfahren. Also es war auch quantitativ. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, war es ein Erfolg. Ich habe wunderbare Erinnerungen und ich war tief berührt von vielem, was mir erzählt wurde, was passierte in diesen Workshops oder bei den Glaubensgesprächen. Das war so ein Highlight. Das heißt, wenn wir auf dem Wochenende unterwegs waren, dann gab es die Vorgabe, jeder von diesen jungen Menschen sollte mit einer Glaubensbegleiterin ihrer Wahl ein Gespräch führen. Und manche dieser Gespräche haben 2 Stunden gedauert, diese Gespräche. Einzige Vorgabe war, mit mir nicht.
Ja, eine kurze Anekdote oder um das zu bestärken, was Nils gerade sagte, ich durfte auch mehrere Jahre Glaubensbegleiterin sein in diesem Kurs und vor allem die Möglichkeit, diese Gespräche mit den Firmlingen zu führen. Das war auch für mich persönlich jedes Mal ein Highlight. Und ich glaube auch, dass diese Gespräche oder meine Hoffnung, mein Gefühl dabei ist, dass das für die Firmlinge auch sehr nachhaltig war. Und das war so ein gegenseitiges Lernen. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, so vor 15 Minuten, so dass man auch selber sich, ja, verändert ist vielleicht zu viel, aber dass so ein Stück weit irgendwas passiert bei einem, ja, wenn man mit einem Firmling spricht.
Und du sagst, das war für mich einer der entscheidenden Bausteine, diese Gespräche. Und heute mache ich das 6 Tage die Woche. Hm. Ja, und für jeden, der kommt, der kriegt bei mir eine Stunde Zeit. Und das war, und wenn ich heute nach Hause fahre nach solchen Gesprächen, das kann ich nur anschließen, was du gesagt hast, ich bin so reich, ich bin so zufrieden, mhm, ich bin auch so alle. Weil ein richtiges Gespräch führen ist wahnsinnig anstrengend. Ja. Wahnsinn. Zuhören ist schon eine Kunst. Muss man auch lernen. Habe ich auch lernen. Ich würde heute sagen, ich bin heute wesentlich besser als vor 5 Jahren. In dem Bereich. Nicht, weil ich sage, oh, ich bin so toll und kann so, sondern weil ich viel mehr Erfahrung habe. Ich durfte viel mehr von anderen lernen. Und insofern können Firmlinge einem ganz, ganz viel beibringen. Auf jeden Fall. Ja.
Ja. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort zu dieser Thematik. Ich glaube, wir könnten da noch ganz viel mehr zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Weil wir haben doch gerade erst angefangen, oder? Wann kommt der zweite Teil?
Ja, ich sehe nämlich gerade hier Anna, die schreibt mir hier so Fragen auf einen Bildschirm und sie schreibt hier gerade, wir sind bei 30 Minuten.
Und ja, aber ja. Weißt du, meine Erfahrung ist ja die bei Gesprächen. Ne? Wenn die Leute kommen, ja, so, das. Der erste Satz ist immer sehr wichtig, vielleicht das noch als Hinweis, der erste Satz, ne, immer im Kopf behalten.
Ja.
Aber dann gerade bei so einem ersten Gespräch, egal ob es ein Firmling, egal wer es ist, da wird erstmal ein bisschen unbewusst getestet, ob der andere wirklich zuhört und es ernst meint. Bei ersten richtigen Gesprächen, nicht zwischen Tür und Angel, vielleicht das als Hinweis, wenn es gelingt, dann kommen die richtig wichtigen Sachen erst ab Minute 20. Insofern, Julia, haben wir gerade erst angefangen.
Ja, wir haben uns gerade erst warm geredet. Das ist richtig. Wir laden Nils einfach nochmal ein. Wir müssen uns jetzt hier diesen Punkt merken und versuchen dann, da wieder einzusteigen. Nach einem 10-minütigen Warmreden.
Okay. Okay. Ich bin gespannt, ich komme gerne. Wenn man mich noch erträgt und hören möchte. Ja, also genau. Agnes macht hier schon die Bewegung, wer weiß, was es hier für ein Hörerecho am Ende geben wird. Ja, bin sehr gespannt.
Ja, wir werden auch in die Shownotes eine E-Mail-Adresse reinschreiben. Da könnt ihr dann reinschreiben, ob ihr den Nils nochmal hören wollt.
Oh,
also eine, okay. Eine E-Mail an Agnes, Anna, Robert und mich. Und ich glaube, Daniela ist auch noch dabei.
Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall über Rückfragen. Gerne, also was heißt, also Ratschläge, bin ich immer ganz vorsichtig, ich sage immer, Ratschläge sind auch Schläge, aber ich freue mich über jeden Kontakt und wer vielleicht einen Erfahrungsaustausch haben will, sehr, sehr gerne. Ich bin ja nicht weit, Düsseldorf und so, schöne Stadt, lohnt sich eine Reise hin und so, ne? Ja.
Da war ich tatsächlich gestern, in der Jazzschmiede.
Ah, okay. Ja.
Klammer zu. Ich. Bevor ich dich verabschiede, unser Podcast heißt Chili und Balsam. Über Balsam hast du ja schon zu Beginn gesprochen. Nehmen wir Chili. Was brennt dir auf der Zunge zum Thema Firmenpastoral?
Ja, eins habe ich ja eben schon sehr deutlich gesagt, schmeißt diese Mappen weg. Habt Mut, euch auf die Menschen einzulassen. Das ist das total Wichtige. Seid ehrlich, habt einen klaren Plan. Also wir haben heute wenig über Inhalte gesprochen, die sind mir auch sehr wichtig in so einem Kurs. Ja. Das ist schon klar, dass es ein christlich-katholischer Kurs ist. Das können die Leute erwarten. Ja, so, wenn ich von Adidas mir was kaufe, will ich auch Schuhe haben. Ja, okay, gibt auch T-Shirts und so, aber eigentlich, ne, so. Also das muss schon klar sein, aber habt Mut und auch das passiert mir immer wieder, wenn ich zum Beispiel weiß, ah, heute kommt jemand in die Beratung. Oh, das wird nochmal einfach, ja, wird nochmal eine Herausforderung. Und dann trete ich einen Schritt zurück und denke, ich muss mich gar nicht inhaltlich darauf vorbereiten. Ich muss nur wissen, dass ich mit all meinem, was ich bin, da bin. Und wenn man sich das vielleicht sagt, bevor man so in den Firmenkurs reingeht, in die nächste Gruppenstunde, ins nächste Gespräch, dann wird's gut. Das merken die anderen intuitiv. Junge Leute merken ganz viel.
Und Balsam. Warum tut es gut, gefirmt zu werden oder gefirmt zu sein?
Ich glaube, das eine ist die Frage, und das ist natürlich die Frage für alle HörerInnen hier, die irgendwie in der Firmenpastoral aktiv sind. Es liegt ein bisschen an euch, ob es eine gute Erfahrung wird für die jungen Leute. Also, ne, Balsam. Aber Julia hat eben was gesagt, naja, vielleicht im Konzept, die Glaubensbegleiterinnen und Glaubensbegleiter bei mir, die meisten waren begeistert von diesen Gesprächen, das war Balsam für sie. Gibt ja kein Geld im Regelfall. Ne?
Ja. So.
Und ich glaube, die Erfahrung im Sakrament des Berührtwerdens, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, aber berührt zu werden ist etwas, und zwar eine sichere Berührung, ja? Ist eine wunderbare Erfahrung für jeden Menschen. Ich habe mal auf meiner allerersten Stelle da gab es einen Nachmittag mit Seniorinnen. Da haben wir am Anfang so eine Wettermassage gemacht. Da kann man sich vorstellen, ne? Ja. Die Damen waren schon ein bisschen älter, viel gekichert. Ich werde nie vergessen danach, wir waren am Aufräumen und dann kam eine in die Küche und sagte, wollte sich bedanken, denn sie sei schon lange nicht mehr berührt worden. Mhm. Und das ist so zutiefst menschlich. Ich meine, ich habe einen alten Kater zu Hause. Ja? Das Berühren andauert ein Thema. Gut, manchmal will der auch nicht, dann berührt er einen auch, aber auf eine andere Art. Das ist so, so wunderbar. Mhm. Und das Sakrament der Firmung ist das Sakrament der Berührung.
Danke, Nils.
Ja, danke. Danke euch für die erneute Einladung. Ich bin gespannt, ob die Technik es diesmal hingekriegt hat.
Ja,
oder ob ich das dritte Mal wieder. Ich meine, beim letzten Mal war ich im Sommer, jetzt im Winter.
Ja.
Frühling kann ich auch nochmal kommen.
Wir hören gleich direkt mal rein. Danke für alles, was du uns heute erzählt und mitgebracht hast. Komm gut nach Hause und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, allen da draußen auch. Bis dann. Tschüss, Julia.
Tschüss.